Herzlich willkommen zu Tag 23 aus unserem Buch 24 mal Weihnachten neu erleben. Ich hoffe sehr, dass die Adventszeit für Sie nicht nur stressig war, sondern dass Sie sie auch ein wenig genießen konnten. Wir sind nun fast am Ende unseres Buches angekommen und ich möchte Sie mit hineinnehmen in den vorletzten Tag mit der Überschrift Simeon, Perspektive Ewigkeit. Sind Sie eher Team Christkind oder vollkommen Team Weihnachtsmann? Also hat in Ihrer Familie das Christkind an Heiligabend die Geschenke unter den Baum gelegt und die Bescherung mit Glöckchenklang, so wie eben, signalisiert? Oder hat sich der Weihnachtsmann in der Nacht auf den ersten Weihnachtstag genüsslich an Keksen und Milch bedient, nachdem er die Geschenke unter dem Tannenbaum platziert hatte? Was übrigens das dezente Übergewicht erklären würde, trotz der sportlichen Leistung in einer Nacht weltweit mehrere Millionen Haushalte mit Gaben zu versorgen. Oder gab es bei Ihnen noch einen anderen Entwurf einer Bescherungserzählung? Wie es auch bei Ihnen ausgesehen haben mag, die Geschenke sind wahrscheinlich für uns alle noch das Überraschendste an Weihnachten. Das Highlight irgendwie. Das übrige Fest läuft Jahr für Jahr nach dem immer selben Schema ab. Wir Menschen lieben und brauchen Rituale und Gewohnheiten. Und so etabliert jeder Haushalt in diesem Thema sein ganz eigenes Muster. Bei einigen startet der ach so besinnliche Feiertag mit einer stresserfüllten Shoppingtour auf der Suche nach den letzten Geschenken am Heiligmorgen in der maßlos überfüllten Innenstadt. Es folgt ein schneller Mittagssnack, während der aufwendig präparierte Braten für den Abend in den Ofen oder der Kartoffelsalat in den Kühlschrank geschoben wird. Die Fortsetzung folgt dann im Badezimmer in Form eines mehr oder weniger stilsicheren Stylings für den Gottesdienst am Heiligabend. Dem schließt sich zuletzt das gemeinsame Abendessen samt Bescherung an. Auch der Kirchgang folgt einer festgelebten Liturgie und das Happy End des Krippenspiels überrascht mittlerweile niemanden mehr. Denn jeder weiß, wie die Weihnachtsgeschichte in ihrer jährlichen Inszenierung endet. Und wenn sie nicht gestorben sind... Ach nein, das war das Ende der Gute-Nacht-Geschichte nach dem weihnachtlichen Tohuwabohu. Die biblische Erzählung von der Geburt des Christuskindes endet in der Kirche immer damit, dass die Hirten wieder umkehren und Gott für alles preisen und loben, was sie gehört und gesehen haben. Aber streng genommen ist an dieser Stelle das Kapitel noch gar nicht zu Ende. Die Kapiteleinteilung, Versangaben und Überschriften in der Bibel wurden erst viel später hinzugefügt und gehören gar nicht zum eigentlichen Bibeltext. Ursprünglich sind die Texte in den Bibelbüchern als durchgehende Schriftstücke verfasst worden. Erst im Jahr 1200 wurden die Texte in Kapitel gegliedert und um 1500 kamen Bibelverse dazu. Die Geschichte der Geburt Jesu geht also noch weiter. Schauen wir uns das doch einmal an. Maria und Josef fanden nach langer, erfolgloser Suche doch noch eine Übernachtungsmöglichkeit für sich und dann auch für ihr Neugeborenes. Es kamen fremde Sterndeuter und brachten, für ein so armes Kind im Stall ziemlich kostspielige, Geschenke. Zu den ersten Besuchern gehörte auch eine Gruppe Schafhirten. Eine Engelschar sang das bekannte Gloria und alle gingen wieder glücklich und zufrieden nach Hause. So weit, so gut. Und in den vorherigen Kapiteln haben wir einige Aspekte davon schon beschrieben. Lesen wir nur einen Vers weiter, dann erfahren wir, dass Jesus nach 8 Tagen beschnitten wurde. Maria und Josef brachten den kleinen Jesus nach Jerusalem in den Tempel, da er ihr erstes Kind war. Nach jüdischem Brauch wurde das erste Kind geheiligt, das heißt Gott geweiht. Zu genau diesem Zeitpunkt befand sich auch ein Mann namens Simeon im Tempel. Er sah das Jesuskind, nahm es in den Arm, pries Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen. Lukas 2, Verse 29 und 30. Eine überraschende Wendung, denn plötzlich wurde auch der bevorstehende Tod eines Mannes Teil der Geburtsgeschichte von Jesus. Über das Leben hinaus. Leben und Tod liegen manchmal sehr nah beieinander. Und doch werden wir Menschen uns wohl nie so wirklich mit dem Tod anfreunden können. Egal, welche Erklärungen und Trostworte unsere Mitmenschen uns nach dem Verlust eines geliebten Menschen liefern mögen, der Schmerz über den Tod, der bleibt. Unser Innerstes ist nicht dafür gemacht, für immer Abschied zu nehmen. Trotz der Gewissheit um ein erfülltes Leben der Großeltern, selbst wenn sie ein hohes Alter erreichen durften, ist der Trennungsschmerz für die Zurückgebliebenen oft noch ein Leben lang da. Es wundert also nicht, dass dieser Abschnitt der Weihnachtsgeschichte in den Erzählungen für gewöhnlich großzügig ausgespart wird. Und doch sind es vielleicht gerade solche Texte, welche ohne offensichtliches Happy End ausgehen, die in einer Krise Halt geben können. Wer war nun eigentlich dieser Simeon? Über ihn wird uns Folgendes berichtet. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Lukas 2, Vers 25. Der Trost Israels war sozusagen ein Titel für Jesus und ist zurückzuführen auf den Propheten Jesaja. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Jesaja 25, Verse 8 und 9. Diese wunderschöne Verheißung beschreibt Jesus als den, der den Tod sehr bildhaft gesprochen verschlingen, die Tränen abwischen und den Menschen wieder Hoffnung geben wird. Und Simeon lebte in der festen Erwartung, genau diesen verheißenen Mann eines Tages zu treffen. Eine wirklich interessante Erwartung, bedenkt man, dass die genannte Verheißung zu seinen Lebzeiten bereits 800 Jahre alt war. Und doch war dieses uralte Versprechen für Simeon am Ende seines Lebens wahr geworden. Mit genau dieser Begegnung ging Jesu Geburtsgeschichte also noch etwas weiter als allgemein bekannt. Mit der Geburt Jesus erlebte Simeon ein Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Ein Frieden, der von einer Geburt bis in den Tod reicht. Jeder Mensch setzt sich früher oder später mit der Endlichkeit seiner Existenz auf der Erde auseinander. Wir wissen, was nach dem Tod mit unserem Körper passiert. Das konnte dank Forschung und Technik hinlänglich untersucht werden. Aber was passiert mit Seele und Geist? Die Frage scheint genauso schwer beantwortet wie der berühmt-berüchtigte Sinn des Lebens, nach dem die Welt mehr oder auch mal weniger sucht. Die Sinnhaftigkeit unseres menschlichen Lebens wird immer wieder durch unsere Endlichkeit in Frage gestellt. Wenn doch schlussendlich sowieso alle sterben, wozu dann das alles? In dem Psalmen gibt es das aussagestarke Gebet: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, Vers 12. Der ganze Psalm ist an Gott adressiert, sodass wir gut und gerne ergänzen könnten: Gott, lehre uns unsere Endlichkeit bedenken. Wer genau liest, erkennt, es ist also nicht der Tod, der uns lehrt, sondern Gott selbst. Dieser Gott, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Klug zu sein bedeutet gemäß dem jüdischen Realismus dieses Psalmverses also, zu wissen, dass wir begrenzt sind. Im Bewusstsein unserer eigenen Grenzen, seelisch wie körperlich, liegt ein tiefer Friede verborgen. Es ist in gewisser Weise die Freiheit loszulassen, sich nicht darin zu verkrampfen, Dinge zu halten, die wir einfach nicht halten können. Dinge, die wir weder kontrollieren noch beeinflussen können. Wenn wir daran glauben, dass es einen Gott gibt, der ewig und grenzenlos ist, dann begegnen wir ihm genau dort. Dort, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Und in dieser Begegnung werden wir von seinem Frieden erfüllt. Die zwei Seiten der Medaille. Es verhält sich wie mit den zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite dieser Medaille beginnt zu einem genau definierten Zeitpunkt unseres Lebens hier auf dieser Erde. Dieses Leben können wir gestalten und füllen, bis es zu einem uns unbekannten Zeitpunkt wieder endet. Wir versuchen, die Zeit, die wir haben, mit Sinn und Bedeutung zu versehen. Und wir wünschen uns zutiefst, dass wir unser Wirken auf der Erde nicht verwirken. Oder anders, dass wir unsere Zeit weise einsetzen, die beste Version von uns selbst werden und auch dann noch etwas von uns bleibt, wenn wir wieder gehen. Die andere Seite der Lebensmedaille lässt uns ahnen, spüren und hoffen, dass es mit dem Tod nicht endgültig vorbei ist. König Salomo formulierte es so: Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Prediger 3, Vers 11. Jeder Mensch kommt früher oder später an diesen Punkt, an dem er sich fragt, was nach dem Tod folgen wird. Die genauen Vorstellungen gehen weit auseinander. Aber jeder Mensch spürt doch auf eine Weise dieses unbestimmte Gefühl der Ewigkeit tief in seinem Herzen. Die Ewigkeit beginnt jetzt. Gott gibt unserem Wirken bereits hier auf der Erde eine Dimension über das Leben hinaus. Jesus formulierte es so, dass wir Schätze im Himmel sammeln können. Man könnte also das Gebet aus dem Psalmen so weiterdenken: Gott, lehre uns bedenken, dass unsere Zeit auf der Erde nur begrenzt ist, sodass wir unseren Fokus nicht auf irdischen Gewinn legen, sondern auf das, was über den Tod hinaus Bedeutung trägt. Schätze sind hier nicht als Besitz zu verstehen oder als unsere Leistungen und Errungenschaften. Ganz im Gegenteil, wenn Jesus uns dazu auffordert, unsere Feinde zu lieben, Vergleich Matthäus 5, Vers 44, dann haben wir davon auf der Erde im ersten Moment überhaupt nichts. Die Qualität dieser Schätze überdauert unser irdisches Sterben nach Erfolg und Selbstverwirklichung. Das heißt, dass die Ewigkeit schon jetzt anfängt, wenn wir in dieser Realität, in dieser Perspektive Ewigkeit leben, fühlen und handeln. Und das wirkt sich bereits hier auf der Erde in Form von Frieden aus. Ein himmlischer Schatz. Wir konnten weder den Anfang unseres Lebens beeinflussen, noch bestimmen wir sein Ende. Doch indem wir unser Leben und nicht erst unser Sterben in Gottes Hände legen, dürfen wir Gottes Frieden spüren. In dem Wissen um die beiden Seiten der Medaille, dass unser Leben auf Erden zum einen von Gott gegeben ist, damit wir es gestalten. Und dass gleichzeitig unser Tun auch über den eigenen Tod hinaus Bestand hat, darin liegt die Ruhe, die Simeon empfunden hat, als er das neugeborene Jesuskind im Tempel sah. Er wusste, dass Jesus derjenige war, der den Tod verschlingen würde. Was er aus der alten Überlieferung kannte, woran er schon sein Leben lang geglaubt hatte, war nun in Jesus sichtbar. Ja, sogar greifbar geworden. Er nahm das neugeborene Kind in den Arm und betete Gott an. Der Schmerz um Verlust und Tod, der bleibt schmerzhaft. Am Ende eines Lebens reicht auch die erfüllte Lebenszeit nicht aus. Wir hätten immer noch Platz für wertvolle Freunde, für die Zeit mit der Familie, für ein gutes Gespräch. Aber Jesus will uns Frieden geben, heute, bis in den Tod und sogar darüber hinaus. Unser Leben liegt in Gottes Hand und hört auch nach dem Tod nicht auf. Er selbst ist in die Welt hineingeboren mit dem Ziel, die Tränen abzuwischen und zu trösten, auch im Verlust. Auf diesen Trost dürfen auch wir hoffen. Es ist unser Gebet, dass sie Jesus kennenlernen, der ihnen Frieden gibt, der sie über die Grenzen ihrer Endlichkeit hinaus tröstet. Jesus tröstete seine Jünger, indem er sagte: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Also, seien sie getrost. Oder wie man heute eher sagen würde, hoffnungsvoll, optimistisch und unbesorgt. Die Hoffnung von Weihnachten geht weit über Weihnachten hinaus. Weihnachten ist das Fest, an dem Gottes Zusage wahr wird. Am Ende stehen nicht der Tod und der damit verbundene Schmerz, sondern der Trost, dass unser Leben auch über das Ende hinaus Bestand hat. Und so möchte ich sie segnen mit diesem Frieden, den Jesus versprochen hat. Seien sie getrost, er hat die Welt überwunden.